ARD.
Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt, oder ich hoffe es zumindest. Endlich wieder eine richtige, lange Dark Matters-Folge. Und das ist sie auch, auf jeden Fall. Lang in Minuten. Aber statt einer Geschichte erzählen wir heute ganz, ganz viele. Wir sind dabei, gerade die dritte Staffel zu stricken und wollten euch ein kleines Lebenszeichen und eine Wartezeitabkürzung in einem mitgeben. Mit den besten Filmen und Serien über Geheimdienste und Agenten, über Attentäter und ihre Gesinnung. Denn das, was uns bei Dark Matters beschäftigt und euch damit auch, das bietet Stoff für staffelweise Spannung und manchmal sogar Slapstick. Ich verspreche, für James Bond haben wir heute hier gar keine Zeit. Es wird deutlich hintergründiger und tatsächlicher. Denn das, was wir euch hier vorstellen, das stammt natürlich aus den geistigen und tatsächlichen Festplatten unserer beiden ARD-Geheimdienstexperten, Dark Matters-Veteranen und Podcast-Koryphäen Michael Götschenberg.
Hallo Eva.
Und Holger Schmidt.
Guten Tag.
Ach, wie schön, dass ich euch endlich wieder gegenüber sitzen darf.
Eine große Freude, mit dir hier zu sitzen.
So ist das. Wir sind bereit für Staffel 3.
Und für ganz viele Staffeln und Sendungen und Sendeminuten über Geheimdienste. Es ist tatsächlich so eine Art die Gründung des Dark Matters Videoclubs, der wir hier beiwohnen, kann man sagen, oder?
Ja, und jetzt haben wir doch keinen Popcorn dabei. Ist ein bisschen schade.
Chips wären auch schön.
Ja.
Kaltgetränke.
Es sind wirklich alles Empfehlungen.
Eva, du bist nicht gut vorbereitet. Wo sind Chips und Kaltgetränke?
Ey, komm, ich habe dir Wasser angeboten.
Das stimmt.
Also mehr gibt's hier nicht. Wir müssen vielleicht vorweg sagen, das sind alles Empfehlungen tatsächlich. Alle Produktionen, die wir heute vorstellen, nehmen uns mit in die Welt der Geheimdienste und sind weniger fiktional, als man eigentlich glauben möchte.
Zum Teil zumindest, ja. Und ich finde, das macht's auch sehr spannend, weil man im einen oder anderen Fall es tatsächlich mit wahren Begebenheiten zu tun hat und mit Personen, die tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Und das hat dann zum Teil sogar Doku-Charakter und andere Geschichten wiederum sind vollkommen fiktiv.
Und das ist natürlich manchmal ganz spannend, einfach auch Dinge nochmal in der fiktionalen Erzählung zu sehen und dann so die eigenen Eindrücke abzugleichen. Ist das so, wie ich die Sicherheitscommunity mitkriege? Sind es vielleicht auch Dinge, die in der Community der Behörden und Dienste diskutiert werden? Das passiert auch oft, dass du was hörst nach dem Motto, haben Sie das schon gesehen? Das ist ja wirklich Hanebüchen. Oder eben, haben Sie das schon gesehen? Das ist ja echt nah dran.
Davon
wollen wir euch ein bisschen was vorstellen.
Absolut gut recherchiert auch. Wir gehen es einfach mal durch. Es ist ein weites Feld und wir schreiten es ab mit der ersten Produktion, die du mitgebracht hast, Holger. Es ist ein echter Brecher, muss man sagen. Auch eine wirklich sehr erfolgreiche Serie. The Americans heißt sie. The Americans von 2013 bis 18 produziert, 6 Staffeln, auf die hat sie es gebracht und es kennen sie gar nicht so viele. Also zumindest hierzulande ist sie nicht so eine richtig erfolgreiche Serie gewesen. Aber du hast alle Folgen gesehen,
oder? Alle Folgen gesehen, teilweise mehrfach, wenn es irgendwie mal bei mir darum geht, nochmal in dieses Feeling einzutauchen, Spionage aus Russland, beziehungsweise die Serie spielt ja in der Zeit, als das noch die Sowjetunion war, dann fühle ich mich da einfach total wohl. Und zwar nicht so sehr, weil das jetzt heute alles noch so wäre, wie es in dieser Serie ist. Natürlich nicht. Die Serie spielt in einer Zeit, die lange zurück ist, aber einfach dieses Gefühl, die USA damals in der Zeit des Kalten Krieges, die Charaktere, das ist einfach wirklich ganz, ganz große Unterhaltung. Und trotzdem ist da ganz viel wahr. Und dieser Plot, vielleicht beschreibe ich den ganz kurz, der geht so, da ist also ein Pärchen aus der Sowjetunion in die USA emigriert. Die spielen ein Ehepaar. Man fragt sich über die ganze Serie, über die ganzen unterschiedlichen Staffeln, wie sehr sind sie eigentlich Ehepaar? Lieben die sich oder sind sie eine Zweckgemeinschaft? Ist es irgendwo dazwischen? Verändert sich es vielleicht auch mit der Zeit? Denn die Jobs, die sie machen, die gehen über die komplette Bandbreite des nachrichtendienstlichen Gewerbes. Ja, also beide, sowohl Elizabeth als auch ihr Mann Philipp, zerren die jeweiligen Informanten ins Bett, halten da Parallelbeziehungen über Monate hinweg aufrecht, verkleiden sich, verführen, betrügen, töten. und treffen sich dann doch immer wieder zu Hause und spielen da so eine Art Familie. Und dieses Familienspiel ist vor allen Dingen auch deswegen total wichtig, weil ihr Nachbar ein ganz hoher FBI-Agent ist, der selber Spione jagt. Und da kommt es zu völlig paradoxen Situationen. Die freunden sich an, so in der Vorstadtsiedlung quasi über die Straße, grillen miteinander, trinken Bier, heulen sich beieinander aus. Der FBI-Agent bekommt Eheprobleme und sein bester Freund Philipp von gegenüber steht ihm zur Seite und ist genau der Agent, den Stan eigentlich jagt. Und da wird es völlig absurd. Und da habe ich euch eine kleine Stelle mitgebracht. Folgendes Setting, die kennen sich noch gar nicht so lange, freunden sich aber so als Nachbarn an. Philipp kommt gerade von einer Mission zurück, hat in dem Kofferraum seines Autos jemand gefesselt und geknebelt und die Erschießung steht an, so mehr oder weniger. Und in dem Augenblick kommt dann der Nachbar, der einen harten Tag hat, weil er ständig ja Agenten jagen muss und eigentlich, was er ja nicht weiß, auf der Suche nach seinem Nachbarn ist, und bittet den Nachbarn um Hilfe. Und dann wird's richtig schräg.
Hallo Nachbar!
Hey Stan, wie geht's mit dem Einzug voran?
Ach, es gibt noch jede Menge zu tun.
Möchten Sie ein Bier?
Nein, danke, aber ich könnte ein Starthilfekabel gebrauchen. Der Wagen meiner Frau hat auf dem Weg von St. Louis hierher gestreikt.
Klar, kommen Sie rein.
Großartig.
Wirklich kein Bier?
Ach, ich würde ja gern, aber ich muss gleich zur Arbeit.
Kriegen Sie nicht mal einen Tag frei für den Umzug?
Zurzeit ist bei uns die Hölle los. So wie es aussieht, haben wir alle bis auf Weiteres eine 7-Tage-Woche. Ein Oldsmobile Delta,
ja.
77er Baujahr?
Mhm. Ich wollte das Coupé, Sie die Limousine. Also haben wir uns auf den hier geeinigt.
Sieht wirklich schick aus mit den Doppelscheinwerfern. Das ist ein echter Verkaufsschlager, hm?
Ist ein toller Wagen, ja.
Waren Sie nie in Versuchung, sich eins von diesen neuen japanischen Billigautos zu kaufen?
Da würde ich gar nicht reinpassen.
Naja, das sehe ich genauso. Oh, super. Danke.
Gern geschehen.
Ich muss wieder rüber.
Natürlich. Nach Ihnen.
Also man hört es ganz am Ende ein bisschen, dass Philipp nervös ist. Er weiß ja, in diesem Oldsmobile Delta ist tatsächlich jemand im Kofferraum. Er könnte jeden Moment auffliegen, wenn sein Nachbar Stan nochmal fragt, ach ja, und wie geräumig ist denn der Kofferraum?
Genau, den auch noch ganz aufmacht. Genau. Also der Stan steht quasi einen halben Meter neben dem Entführten und rafft gar nichts. Und solche Situationen gibt es andauernd. Und dieses Spiel mit dieser Nachbarschaft, eben mit FBI gegen KGB, mit wirklich einer ganzen Reihe von Operationen, immer wieder den Versuch, irgendwelche Sekretärinnen im Verteidigungsministerium rumzukriegen und auszuhorchen, das geht eben staffellang. Und ich finde, es wird nicht langweilig und es ist einfach großartig zu gucken.
Also so ein Ehepaar von illegalen russischen Spionen, sowjetischen Spionen damals eben auch noch, hatten wir ja auch mal den Ehepaar Anschlagfall.
Genau, die Ehepaar-Anschlagfolge. Und das ist wirklich das Gruselige eigentlich, wenn man das mal übereinander hält. Wer nochmal die Dark Matters-Folge zum Ehepaar-Anschlag nachhört und dann The Americans sieht, der wird feststellen, bis hin zu dieser Problematik mit der Tochter ist das total ähnlich. Natürlich ist den Anschlags nicht vorgeworfen worden, jetzt im großen Stil Leute in Europa gekillt zu haben. Und das passiert in der Serie. Aber dieses Konstrukt von zwei Menschen, die aus Russland, / der Sowjetunion kommen und sich dann hier integrieren und eine Familie gründen und auch die, ich sag mal, die traumatische Situation, in der die Tochter dann kommt, und das ist ja im Fall des Ehepaar-Anschlags auch so gewesen, dass die plötzlich feststellt, quasi unser ganzes Leben ist auf einer Lüge aufgebaut gewesen. Das ist in der Serie ganz genauso. Und ich sag nur mal so viel, wie das in der Serie weitergeht mit der Tochter, ist auch wirklich mega spannend.
Ja, weil die in der 6. Staffel, ich will es jetzt eigentlich nicht verraten, aber gut, guckt es euch lieber selber an. Es sind tatsächlich viele, viele Folgen, die man sich da angucken kann. Ungefähr, ich schlag's mal über den Daumen, 50 Stunden, die man da jetzt The Americans gucken kann, denn 6 Staffeln geben einiges her und man kann eben auch noch unseren Fall dazu hören, zu den Anschlags. Der ist ein bisschen weniger sexy vielleicht, da gibt es auf jeden Fall weniger Affären, von denen wir wissen, aber
dafür
aber eben ganz und gar durchrecherchiert. Okay, wir kommen mal zu einer deutschen Serie, Michael, die du mitgebracht hast. Weißensee, werden wahrscheinlich viele noch kennen, ist auch ein richtiger Erfolg gewesen im ersten. Und wir hören mal die Musik, die ganz anders ist. Ganz anders als bei den Americans. Klingt jetzt erstmal ein bisschen eher nach Bergdoktor oder so.
Ein bisschen beschaulicher, ja. Nichtsdestotrotz, super spannend, mehrere Staffeln und tatsächlich ein ganz anderes Genre, weil es hier tatsächlich um die DDR geht, um die Stasi und man lernt wahnsinnig viel über das Leben in der DDR und über dieses Repressionssystem, Ministerium für Staatssicherheit. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Familie, die Familie Kupfer, mit Vater Kupfer, der ein ranghoher Stasi-Offizier ist und zwei Söhne hat. Der eine Sohn, der Gutgeratene, ist natürlich auch bei der Stasi. Mhm. Gibt es im Übrigen gar nicht so selten, auch bei anderen Geheimdiensten, dass man so generationenübergreifend beim Geheimdienst arbeitet. Und das, wie er selber sagt, das schwarze Schaf, der Martin, der Jüngere, der hat es nur zur Polizei gebracht, ganz genau. Und diese Familie erleben wir im Alltag der DDR. Es geht natürlich auch immer wieder darum, dass man sich verliebt. Martin verliebt sich in die Tochter einer kritischen Kulturschaffenden, einer Sängerin. Und die dann in Verdacht steht, dass sie Republikflucht betreiben will. Und das bringt natürlich dann den Vater in große Probleme, aus dem einfachen Grunde, weil sein Sohn sich eben mit einer Republikfeindin einlässt. Und gleichzeitig erfahren wir, dass Vater Kupfer selber vor vielen, vielen Jahren einmal eine Affäre hatte mit eben dieser Sängerin, der Mutter.
Ja. Also auch da wieder so die quasi der Schokoladenmantel von Liebe und ja auch tatsächlich Sex und so weiter, die spielen da auch wieder eine Rolle. Also die Geheimdienste scheinen ohne diese Storyline dann auch nie auszukommen, die Geheimdienstserie.
Das stimmt und vielleicht hätte es die ein oder andere Liebschaft an der einen oder anderen Stelle auch in der Form gar nicht gebraucht, weil das spannend genug ist. Auf der anderen Seite ist es aber eben wirklich auch sehr nah dran am wirklichen Leben. Mhm. Menschen verlieben sich und dann im Zweifelsfall dann eben auch mal in die falsche Person. Und diese Konflikte, die das dann am Ende bedeutet innerhalb dieser Familie und wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt, als dann eben auch die DDR zu Ende geht und die Wende kommt und was sie dann nach der Wende machen, das ist insgesamt super spannend. Eine, wie ich finde, sehr gut gelungene Serie.
Und ich finde auch diese Grenzenlosigkeit einfach sehr bemerkenswert, dass die Familie in ihrem Job nicht Job sein lassen kann, sondern dass das permanent ins Private, in alles heiraten, Lebensplanung, politische Einstellung, alles verschwimmt. Und umgekehrt sieht man, wie das im Leben der DDR ganz offenkundig eben auch immer wieder verschwommen ist, dass die Staatssicherheit irgendwie heimlich überall eine Rolle gespielt hat, dabei war.
Mhm. Ja, also das Private ist politisch oder Staatssicherheit relevant sozusagen die ganze Zeit.
Ja, man sieht eben, dass dieser Job bei der Stasi eben viel mehr ist als nur ein Job. Da kann man eben privat und beruflich gar nicht voneinander trennen. Und man sieht eben auch, und das ist eben auch das Bedrückende, weil das sehr deutlich wird, in welchem Ausmaß und mit welcher Brutalität die Stasi halt Repressionsinstrument des Staates war.
Ja, und auch die Verhörmethoden zum Beispiel. Ne? Also am Anfang gibt es ja diesen Freund von Julia, der wegen der Beihilfe zur Republikflucht inhaftiert wird und dann bitterste Foltermethoden erlebt. Also das würdest du sagen, ist auch komplett belegbar und ist tatsächlich so
gewesen. Ja, ich denke, das ist sehr nah dran an der Wirklichkeit und jeder, der mal in Hohenschönhausen sich den Stasi-Knast angesehen hat und da eine Führung gemacht hat, der weiß, wie nah das an der Realität ist. Und
allein nur dieses Wort Republikflucht, das du jetzt auch so selbstverständlich benutzt hast. Das
ich habe ja den Straftatbestand einfach nur zitiert, Holger. Ja?
Du hast die Anführungszeichen ja drumherum gemacht, alles gut. Aber es ist ja nur nochmal einfach gesagt, auch für die vielleicht jüngeren Hörerinnen und Hörer, es ging einfach nur darum, das Land verlassen zu wollen. Es ging einfach nur darum, über eine Grenze reisen zu wollen, an der Soldaten standen, die auf dich geschossen haben, wenn du es versucht hast. Republikflucht.
Ja, diese Romantik würde ich jetzt gerne nochmal mit euch kurz thematisieren. Ist es euch bekannt? Gibt es Fälle, wo tatsächlich die Liebe der geheimdienstlichen Arbeit in die Quere kam? Oder ist man davor total gefeit als Beinharter?
Nein, bis heute ein ganz, ganz großes Thema. Ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen. Ich kenne einen ganz konkreten Fall einer Mitarbeiterin einer Verfassungsschutzbehörde, die als der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, aufflog und ganz Deutschland sich gefragt hat, was haben denn da die Nachrichtendienste gewusst? Dann hat sie mir erzählt, ihr Partner hat Fragen gestellt darüber, was hast du da gewusst, welche Rolle habt ihr da gespielt? Und sie hat gesagt, ich kann nicht darüber reden, es spielt hier in meinem Job, ich kann dir diese Dinge nicht erzählen. Und das eskalierte und dann hatte sie für sich die Wahl, sage ich ihm jetzt, was wir da dienstlich gemacht haben, oder trenne ich mich und sie hat sich getrennt.
Okay. Und das würdest du sagen, ist kein Einzelfall?
Das ist kein Einzelfall, würde ich sagen. Also dieser Konflikt ist kein Einzelfall, wie die Leute ihn lösen, mag unterschiedlich sein. Aber dieser Konflikt, oder Michael, den hören wir öfter.
Ja, definitiv. Und ich meine, allein schon dieser Begriff Venusfalle, ja, das ist ja sozusagen auch ein nachrichtendienstliches Instrument, dass man eben versucht, Menschen auch in diese Falle zu locken, und in diese Falle tappen auch Agenten, Nolens, Volens.
Ja. Wir kommen zu einem Genre, das wir hier jetzt noch gar nicht behandelt haben. Wir waren jetzt viel im Kalten Kriegszeiten unterwegs, auch so eine richtige Lieblingszeit für die Schreiberlinge von Agentenserien tatsächlich. Aber wir kommen jetzt mal zum Genre der Komödie, der Slapstick-Komödie sogar, und die heißt Four Lions. Es sind etwas verwirrenderweise 5 Jungs, diese 4 Löwen aus Sheffield, die so ziemlich die dümmste Terrorzelle bilden, die man sich vorstellen kann.
So kann man das absolut sagen. Das ist ein Spielfilm aus den 2010er Jahren, und dazu muss man vielleicht noch mal kurz sich vergegenwärtigen: In den Nullerjahren ist London ja mehrfach Ziel von islamistischen Attentaten geworden. Busse sind in die Luft gesprengt worden, es hat Tote gegeben, und Großbritannien hat sich gefragt, wie gehen wir damit um? Und ein bisschen anders, glaube ich, als es auch im Kontinentaleuropa nach den Anschlägen ist, ist es bei den Briten ja noch mal extremer eigentlich, dass sie gesagt haben, wir machen einfach weiter, wir lassen uns nicht unser Leben kaputt machen und wir widerstehen. Und eine Form dieses quasi Widerstandes ist eben diese wirklich extrem zynische und krasse Komödie, die von den Jungs handelt, die versuchen, einen Anschlag zu begehen, die glauben, der Islam wird angegriffen, die sich dagegen wehren. Und das ist einfach purer Slapstick. Und wenn du dich, wie wir das tun, mit diesen Phänomenen eben beschäftigst, die Videos kennst, die es von Selbstmordattentätern vor ihren Taten gibt, dann wird das alles wirklich ganz, ganz böse persifliert. Manchmal bleibt einem so das Lachen so ein bisschen im Hals stecken, aber einfach ist es wirklich einfach nur britisch urkomisch. Und ich habe euch ein Stück mitgebracht, und zwar relativ ganz am Anfang des Filmes geht es darum, dass sie für das, was sie vorhaben, sie wollen einen Anschlag begehen in Sheffield, und sie wollen dazu erstmal das Bekennervideo drehen, und schon das geht irgendwie völlig grotesk schief.
Ja? Nein, setz dich richtig hin. Das muss ernst wirken, als ob du es ernst meinst. Nein, Quatsch, mach keinen Mist. Der Akku ist gleich alle. Setz dich
hin. Wer macht Mist? Ich mach keinen Mist, Bruder.
Nee, so kannst du nicht sitzen.
Wieso kann er nicht so sitzen, Barry?
Komm her und guck's dir an, so geht's nicht.
Wieso geht das nicht?
Du doch nicht.
Du machst alles richtig, Quatsch.
Nein. Und was siehst du da jetzt?
Da ist nichts.
Nee, natürlich nicht. Geh zurück und setz dich hin. Du kannst dich nicht selber dadurch angucken, du Spaß.
Dachte ich, du hast schon aufgenommen.
Nein, also hinsetzen. Faisal, hau ab.
Bin ich fertig, kann losgehen.
Alles klar.
Quatsch, lass dein Gesicht locker. Konzentrier dich auf deine Sätze.
Ja.
Leg los.
Ja, bevor die Batterie alle ist.
1, 2, 3, Action.
Ey, ihr ungläubigen Kaffermissgeburten. Ich mach euch zu Bohnenmus.
Nein.
Was?
Was soll diese Knarre?
Voll nachgebaut, Mann.
Für wen? Action Man?
Eine nachgebaute AK-47.
Die ist mir zu klein, Mann.
Ist sie nicht zu klein, Bruder? Sind meine Hände.
Dein was?
Hab ich große
was
Hände.
Was soll das?
Bruder.
Mit der Knarre geht das nicht.
Klappe, Barry. Und du, leg das Spielzeug weg und fang nochmal an.
Die ist echt zu klein, glaub mir.
Komm ich näher dran, dann ist sie größer.
Ist sie was?
Ist voll vergrößert.
Die kriegen nichts hin. Die kriegen dieses Video nicht hin. Die haben keine richtigen Waffen. Die bauen sie sich nach. Die versuchen Krähen, also Vögel, ja, mit Sprengstoff zu versehen und als quasi fliegende Bomben zu benutzen. Einige dieser Krähen explodieren spektakulär auf dem Feld. Es funktioniert alles nicht. Wenn sie versuchen, eine Panzerfaust abzuschießen, fliegen sie nach hinten über. Also es ist wirklich ganz, ganz schwarzhumoriger Slapstick.
Auf jeden Fall. Und übrigens heißt die Serie auch Four Lions, obwohl es um 5 Männer geht, weil tatsächlich einer davon auch beim Versuch, eine Bombe zu zünden oder zu auszubummeln, ich weiß es gerade gar nicht genau, tatsächlich sein Leben verliert. Sich selbst in die Luft jagt.
Es ist wirklich an der Grenze des Zynismus. Und ich glaube, man muss wirklich auch immer so den britischen Humor und vor allen Dingen das, was in den Jahren vor dem Film in Großbritannien passiert ist, sehen. Aber ich habe Spaß dabei.
Du hast Spaß dabei. Du hast es schon gesagt, super gut recherchiert. Chris Morris, der Regisseur, hat 3 Jahre nach eigenen Angaben wirklich sich mit dem Stoff beschäftigt. Es geht ja auch teilweise, spielt er nicht nur in Sheffield, sondern auch noch in Pakistan, in Ausbildungscamps und so weiter. Und da würdest du auch sagen, das ist alles so, wie man sich das vorstellen kann.
Es ist ästhetisch einfach auch genau das, was wir aus den Videos kennen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, bei dem Beispiel gerade hat man ja auch so ein bisschen die Tonunterschiede gehört, weil der Film auch immer hin und her springt zwischen dem, was auf Video aufgenommen ist und dem, was dann dann real in diesem Hinterzimmer passiert, in dem das gedreht wird. Und diese ganze Ästhetik, die Leute, die Art, wie sie reden, muss man leider sagen, das entspricht dem, wie es damals war.
Ist es tatsächlich so, dass es auch das im realen Leben gibt, wenn ihr so zum Beispiel Chatprotokolle lest von in Ermittlungsakten und so weiter, von Terrorzellen, dass da wirklich teilweise komische Momente drin sind?
Ja, die sind dann natürlich deswegen am Ende nicht komisch, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Entweder weil ein Anschlag verübt wurde oder weil es das zumindest der Plan gewesen ist. Aber tatsächlich, ich erinnere mich an die eine oder andere Stelle, wo man dann doch schon mal gedacht hat, mein Gott, was für ein Vollidiot. Da ging es beispielsweise darum, dass jemand, der einen Anschlag verüben wollte und in Kontakt stand zu einem sogenannten Operator beim IS, der ihn angeleitet hat, um die Frage, ja, wie verübe ich denn jetzt diesen Anschlag? Und der Operator meinte, ja, dann nimm doch ein Auto. Und der Attentäter sagte, ja, Auto, schwierig, ich habe keinen Führerschein. Und in dem Moment denkt man dann so, ja, der ist jetzt auch wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das macht es halt nicht harmloser, leider Gottes.
Ne? Ich erinnere mich an die Aussage eines Terrorverdächtigen am Oberlandesgericht Düsseldorf, der dann so frei vor sich hin schwadronierte und sagte, ja, als er da hingekommen ist in die Gruppe, da hat er überlegt, vorher hatte er im Islam nicht so viel am Hut, aber dann hat er überlegt, der Koran, der muss ja auch schon ganz schön alt sein. Und dann hat er überlegt, sein Großvater hat auch schon vom Koran erzählt. Also der Koran muss wirklich alt sein. Das sind so Momente, wo du denkst, ey Junge, ja.
Oh, das sind aber auch nicht, ja, die hellsten Leuchten, wie Michael schon sagte. Allerdings muss man bei Four Lions auch sagen, vor dem britischen scharfen Humor sind ja alle gleich. Also die ermittelnden Behörden sind auch nicht gerade.
Kommen auch nicht super gut bei weg. Und nochmal, es ist eine Komödie. Also wer jetzt mit dem Anspruch an ich möchte mein Wissen über das Thema vertiefen, wir sind hier in einem zynischen Grenzbereich.
Ja, und der hat tatsächlich auch es schwer gehabt auf dem deutschen Markt. Also der ist zwar sehr gerne geguckt worden, die Kritiker fanden ihn auch gut, aber er hat ein Jahr gebraucht, um einen deutschen Verleiher zu finden. Also die haben sich das in Deutschland auf dem deutschen Markt so wie die heiße Kartoffel zugeworfen. So von wegen, versteht man das wirklich? Ich weiß es nicht. Man versteht es, man kann eine Menge Spaß damit haben. Unsere Empfehlung, sauber recherchiert und richtig dreckiger Humor dabei. Four Lions. Wir gucken auch vielleicht später nochmal auf eine andere Serie, wo es um Konvertiten geht. Einer dieser Four Lions ist ja auch ein Konvertierter zum Islam, Konvertierter, der da besonders den Hardliner raushängen lässt. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber erstmal haben wir einen Pick, der jetzt gerade in diesem Moment, vielleicht sogar in diesen Minuten für den US-Markt bereitgestellt wird. Also da wird er The Agency heißen. George Clooney ist in dem Projekt beteiligt, produziert und führt auch Regie. Zumindest in einigen Folgen. Michael Fassbender ist schon gesetzt als Charakter. Richard Gere wird mit Spannung da erwartet bei seinem ersten Serienauftritt. Also das wird eine richtig fette Produktion, mit anderen Worten. Aber bei uns geht es jetzt um das französische Original, das Büro der Legenden. Ein Blick in den französischen Geheimdienstapparat, Michael. Der hat uns ja auch schon mal beschäftigt. Und dich sowieso.
So ist das und ich oute mich jetzt als totaler Fan dieser Serie Das Büro der Legenden, auf die ich gestoßen bin. Das ist auch ganz kurios, bei einem Gespräch mit einer Person aus dem BND, dem Bundesnachrichtendienst, die mich dann fragte, ob ich denn diese französische Serie kenne. Ich kannte sie bis dahin nicht und die wurde mir dann wärmstens ans Herz gelegt, verbunden mit der Bemerkung, dass es wirklich sehr bedauerlich sei, dass es eine solche Serie in Deutschland über den BND nicht gäbe. Weil das würde doch sehr helfen bei der Rekrutierung von Personal. Weil tatsächlich, es geht um den DGSE, den Auslandsnachrichtendienst der Franzosen und da wiederum um das Geheimste dieser geheimen Institution, nämlich den Bereich, der sogenannte Legendenoperationen macht. Das heißt, Personen, Agenten ausstattet mit einer fiktiven Identität, mit einer Legende, um sie dann in ein anderes Land zu schicken. Und das sind natürlich keine Urlaubsländer, sondern es geht um Iran, es geht um Syrien, es geht um Russland, es geht sogar um den IS und dann dort eben für den DGSE Informationen zu beschaffen. Lebensgefährliche Einsätze, weil klar ist, wenn man auffliegt, dann hat man nicht nur ein Problem, sondern ist möglicherweise von Folter oder vom Tode bedroht. Und im Mittelpunkt der Serie steht ein Agent namens Malotru. Gespielt von Mathieu Kattowitz, super Besetzung. Malotru ist gerade aus Syrien zurückgekommen von einem Auslandseinsatz und soll jetzt zurück in der Zentrale im Büro der Legenden eine Nachwuchskraft anlernen. Marina Loiseau heißt sie, die in den Iran geschickt werden soll. Also auch sehr heikle Mission und er trifft sich mit ihr zum ersten Mal in einer Bar. Die beiden lernen sich kennen und man merkt schon, sie ist ganz aufgeregt.
Ich bin Marina Loiseau. Es ist meine Ehre, wirklich. Ich habe echt Glück.
Die beiden Männer an der Theke.
Die im blauen Anzug?
Nein, ein bisschen weiter links.
Ein großer mit Jackett, rosa Hemd und ein Typ mit Jeansjacke, um die 30 etwa.
Perfekt. Ich will Ihren Namen, Vornamen, Ihren Beruf und die Handynummern. In einer Viertelstunde.
Wie geht's weiter? Wir wollen es alle wissen. Ja. Hat sie es geschafft?
Also er testet sie, sie ist ganz perplex. Sie geht dahin und sie beschafft tatsächlich die Namen, die Handynummern, alles, was er haben wollte. Sie kommt ganz stolz zurück. Und trotzdem sagt er ihr dann, dass sie den Test leider nicht bestanden hat, weil einer von den beiden Männern ist dann gegangen, der andere ist an der Bar stehen geblieben, guckt jetzt ständig zu ihr rüber und will sie genauer kennenlernen. Und das ist genau das, was nicht passieren soll.
Ja, sei auffällig, unauffällig. Das haben wir ja schon oft thematisiert als Agent. Wir haben ja eine Hintergrundfolge gemacht mal zu den französischen Geheimdiensten, Oktober 23. Ihr könnt gerne mal reingucken und natürlich hören. Es ist ein Dienst, wir haben da gelernt, es ist ein Dienst, der wirklich richtig weit geht, also der durchaus auch mal tötet. Es ist ein Dienst, der dem Präsidenten unterstellt ist, also der auf direkte Order auch handeln kann, ohne allzu viele störende Kontrollmechanismen sozusagen wie bei uns. Schwarze Kassen, nasse Jobs, also wird all das alles dann dabei auch so gezeigt?
Ja, das wird alles gezeigt und insofern klar, es ist eine fiktive Serie, aber man weiß auch, dass der DGSÖ da sehr intensiv beraten hat bei der Produktion, damit das möglichst authentisch wirkt. Und ob die jetzt alle tatsächlich so aufregend sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es ist am Ende doch relativ nah an der Wirklichkeit. Und wer sich für dieses Genre interessiert, wer sich für Geheimdienste interessiert und wer mal sehen will, wie tatsächlich solche top-geheimen Legendenoperationen vorbereitet werden, wie sie laufen, welche Risiken sie mit sich bringen, der ist, glaube ich, bei dieser Serie an einer guten Adresse. Das Problem ist so ein bisschen, man kann sie nicht so leicht finden, sie ist nicht so leicht verfügbar, aber wer ein bisschen guckt, der wird sie finden. Auch hier gibt es mehrere Staffeln.
Ja.
Und das ist ein total interessantes Bild, finde ich, auch so von Paris, von Frankreich, von der Art und Weise, wie französische Regierung funktioniert.
Ja.
Auch ein großer Unterschied, so glaube ich, zu dem, wie wir die deutschen Sicherheitsbehörden wahrnehmen, die nach meinem Eindruck vergleichsweise autarker sind in ihren Entscheidungen, mehr machen können, ohne dass es so krass die Befehlskette durchgeht, wie das in Frankreich ist. Und dieses ganze Feeling von Paris, von Regierungsgebäuden in Paris, von geheimnisvollen Türen, die da irgendwie aufgehen, wo man rein und raus geht, das finde ich extremst stark. Und dann habe ich gelesen, Michael, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die ganzen Decknamen im Büro der Legenden alles Flüche von Captain Haddock aus Tim und Struppi sind.
Genau. So ist es, ja.
Okay, das sind schöne kleine Ostereier, die da noch versteckt worden sind von den Leuten, die das geschrieben haben. Glaubt ihr, dass das bei The Agency, ich nehme mal an, es wird dann irgendwie CIA gehen, ähnlich realitätsgetreu ist? Oder werden die Amerikaner da ein bisschen zu viel dazu erfinden?
Also die amerikanischen Dienste sind ja auch dafür bekannt, dass sie solche Serien gerne beraten, aus ähnlichen Gründen vermutlich, weil das natürlich Leute auch anfixt, dass sie da vielleicht selber gerne mal arbeiten wollen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe auch noch nichts gehört, aber könnte gut werden.
Und glaubt ihr, der BND hätte auch das Zeug zu so einer Serie? Verschlusssache? Irgendwie sowas in der Art?
Das haben die mal auf Unterhosen geschrieben, es hat sich nicht verkauft. Also, ja.
Ich sehe, ihr seid da noch unentschlossen. Es müsste ein sehr fähiger Writers Room sein, der da Spannung reinbringt. Okay, wir gucken uns noch eine weitere Serie an, die uns in einen ausländischen Dienst entführt oder ins Ausland entführt, und zwar Fauda. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt keine Serie zum Abschalten. Also man kann sich da weder von den Sorgen des Alltags noch den Beklemmungen der aktuellen Nachrichtenlage wirklich freimachen, denn die ist ganz nah dran an dem, was wir gerade tatsächlich erleben. Also so klingt Fauda, man merkt schon, es ist richtig spannend. Fauda mit F geschrieben, mal zum besseren Finden, ist arabisch und heißt so viel wie Chaos, Aufruhr, ist aber auch so ein Mayday-Spruch, genau. Ne, wenn man irgendwie raus will aus der Situation.
Genau, das ist der Ruf, den sie quasi in dieser Spezialeinheit des Shin Bet, auch Shabak genannt, haben wir auch in der vergangenen Staffel ja ausführlich drüber gesprochen, der Inlandsgeheimdienst in Israel. Es geht um eine spezielle Einheit dieses Inlandsgeheimdienstes, die alle Mitglieder sind bereit, wirklich schmutzige Operationen durchzuführen. Alle Mitglieder sind in der Lage, so perfekt Arabisch zu sprechen und aufzutreten, dass sie in arabischen Teilen, Vierteln, Familienfeiern untertauchen können, um quasi ihre Missionen durchzuführen. Und ich will das ganz deutlich sagen, das ist nichts für schwache Nerven. Das ist eine unglaublich brutale und intensive Serie, die auch in Israel und über Israel hinaus sehr umstritten ist. Die einen sagen, es ist ein schonungsloses Zeigen der Realität, das beschönigt nichts, so ist es halt. Andere sagen, die Israelis kommen trotz allem zu gut dabei weg, denn diese Einheit, die tötet, die entführt, die verstößt gegen alle Regeln, die man sich so vorstellen kann. Es gibt eine Szene, da wird ein Krankenwagen instrumentalisiert, quasi als Einsatzfahrzeug des entsprechenden Kommandos, was auch nach Kriegsvölkerrechtsregeln einfach nicht geht. Und das zeigt, wie brutal und wie schonungslos der Konflikt in Israel und im weiteren Verlauf der Serie dann auch im Gazastreifen ist. Und auf der anderen Seite wird der Serie aber zugut gehalten, dass sie da eben einigermaßen objektiv ist. Also, dass du auch die Hintergründe auf der arabischen Seite siehst, dass du verstehst, wie die entsprechenden Familien von Terroristen dort ticken, dass eben die Operationen der Israelis auch nicht beschönigt werden in dem Sinne, dass die alle sauber und gerecht sind, sondern dass man auch die Gewissenskonflikte der Beteiligten sieht. Und ja, ich glaube und habe das auch von Menschen gehört, die in den Diensten da nah dran sind, die sagen, das ist einfach ein vergleichsweise realistisches Bild für die wirklich schwierige und brutale Lage, die in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern herrscht.
Geschaffen von einem israelischen Journalisten, also es ist ein Duo, israelischer Journalist und einem ehemaligen Soldat in einer Spezialeinheit. Also die wissen wirklich, wovon sie da schreiben, muss man sagen. Und diese Serie ist jetzt wirklich von der Realität eingeholt worden. In der fünften Staffel wird es tatsächlich auch um den 7. Oktober, um die Ereignisse danach gehen. Also tatsächlich der Krieg gezeigt werden, der gerade noch läuft.
Genau, und ich kann natürlich Menschen verstehen, die sagen, da wird etwas zur Unterhaltung gemacht und da wird etwas in eine Serie umgesetzt, was einfach brutale Realität ist. Und es gibt Menschen, die sagen, so kann man damit nicht umgehen. Mein Eindruck ist allerdings, dass du dadurch ein deutlicheres Bild davon kriegst, was da passiert, wie kompliziert das ist, wie emotional das ist, wie es mitten in Familien reingeht, was es mit den Menschen macht, die beteiligt sind, als das eine noch so gute Nachrichtenreportage leisten kann. Weil du eben auch siehst, dass, nehmen wir zum Beispiel Doron, das ist einer in dieser Einheit, der eine sehr zentrale Rolle in dieser Serie spielt. Das ist einfach ein gebrochener Mann und mit jedem Einsatz, und er versucht immer wieder auch auszusteigen und sagt, nee, ich gehe jetzt zu meinen Olivenbäumen und ich halte mich da jetzt raus, ich kann das nicht mehr. Und dann kommt die Einheit und sagt, wir brauchen dich, und dann geht er natürlich wieder hin und mit jedem Mal geht er auch innerlich weiter ein Stück kaputt und wird auch unberechenbarer für die Gruppe. Und also keine Heldengeschichte, sondern wirklich sehr gebrochen und sehr ambivalent und sehr explizit.
Die Streamings für diese Serie sind nach dem 7. Oktober nochmal richtig in die Höhe geschnellt, auch auf dem deutschen Markt. Also tatsächlich suchen die Menschen anscheinend nach mehr Informationen, mehr Bildern, mehr Geschichten dazu, um sich das zu erschließen. Ist das die richtige Adresse dafür, würdet ihr sagen?
Also da wäre ich trotz allem so ein bisschen vorsichtig. Man darf sich jetzt nichts vormachen. Es ist Unterhaltung, ja. Zwar eine spezielle Form der Unterhaltung, aber es ist Unterhaltung. Und insofern erschließt sich mir schon, warum diese Zahlen hochgehen, aber jetzt als Informationsquelle wäre ich da dann doch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich stimme Holger da vollkommen zu. Es ist schonungslos in beide Richtungen. Ja, man sieht auch diese Einheit und man denkt, mein Gott, am Ende, ihr seid alle so einsam. Ja, ihr habt, eure Familien gehen kaputt. Ihr seid auch voller Zweifel, ob ihr da das Richtige tut. Und was mich ehrlich gesagt immer erschütternd ist bei diesen Einsätzen, die fahren, wie viele Zivilisten da zu Tode kommen. Ja, weil am Ende dann dieser Einsatz außer Kontrolle gerät und die sogenannten Kollateralschaden erheblich sind. Also es wird halt auch wirklich nichts beschönigt. Das muss man ehrlicherweise dann sicherlich auch sagen.
Also, die Gewalt in Nahost nimmt kein Ende derzeit und Fauda, die Serie, die sie behandelt, auch nicht. Netflix hat gerade die 5. Staffel angekündigt, die wird gerade gedreht, wie gesagt, mit aktuellen Bezügen zum Kriegsgeschehen und wir sind gespannt drauf. Aber 4 gibt es schon, die kann man sich auch sehr gut angucken, allerdings nichts für Freunde des Eskapismus. Und jetzt zum Abschluss noch eine Miniserie, The Looming Tower, der drohende Turm. Wobei man sagen muss, Michael, es müsste eigentlich die drohenden Türme heißen, ne?
Genau, es müsste eigentlich die Türme heißen, weil es geht tatsächlich um die Anschläge auf das World Trade Center. Also Bin Laden, Al-Qaida, 11. September und also ein Thema, das jedem was sagt, wo jeder auch sofort die Bilder im Kopf hat. Und diese Miniserie dreht sich im Endeffekt um die Vorbereitung dieser Anschläge. Sie setzt an mit den Anschlägen auf die US-Botschaften in Dar es Salaam und Nairobi 98 und führt dann eben bis zum 11. September. Und im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung zwischen dem FBI, namentlich dem Leiter der Terrorismusbekämpfung, John O'Neill, auf der einen Seite und der CIA auf der anderen Seite. Hier ist der Protagonist, der Chef der sogenannten Alex Station, die Al-Qaida beobachtet. Und die hassen sich und es kommt ständig zum Showdown, weil sie sich gegenseitig vorwerfen, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wie man mit dieser Bedrohung umgehen muss. Die Arena ist in schöner Regelmäßigkeit das Büro des Sicherheitsberaters des US-Präsidenten und da kommt es eben zu diesen heftigen Auseinandersetzungen und wir können uns mal kurz anhören, was Martin Schmidt, der CIA-Mann John O'Neill vom FBI, hier an den Kopf wirft.
Wenn wir wie auch immer geartete Informationen hätten, wäre es unsere Entscheidung zu überlegen, wie wir sie am besten nutzen, bevor sie tun, was sie immer tun, auf der ganzen Welt Leute festnehmen und sie vor Gericht bringen. Wodurch sie eine potenzielle Goldgrube an Informationen platzen lassen und ihr jeglichen Nutzen nehmen.
So, das ist so der klassische Konflikt zwischen Geheimdienst auf der einen Seite und Polizei auf der anderen Seite. Die einen wollen möglichst lange zugucken, um möglichst viel zu lernen, und die anderen wollen das Problem schnell aus der Welt haben und die Leute wegfangen.
Ja.
Und das ist insofern halt so spannend, weil jeder weiß, wie es ausgegangen ist. Und es hat richtig Doku-Charakter.
Drohenden Turm, ja.
Genau. Und man denkt so häufig, wenn man diese Serie schaut, wenn ihr doch an der Stelle einfach mal anders abgebogen wärt, wenn ihr mal euer Silo-Denken verlassen hättet und zusammengearbeitet hättet, dann wäre das möglicherweise auch zu verhindern gewesen. Und spannend ist das eben auch deshalb, weil es immer Rückblicke gibt in den Untersuchungsausschuss, den es im Kapitol danach gegeben hat und die Protagonisten da halt auftreten. Zum Teil werden auch Originalaufnahmen gezeigt. Und das macht's eben so sehr plastisch und das ist eben auch so dieser Doku-Charakter, den diese Serie hat.
Ja, man geht in so eine, ja, also heutiger Sicht fast unschuldige Zeit zurück. Ne? Also der, der ganz und gar nicht unschuldige Lewinsky-Skandal läuft da immer so über die Fernseher. Niemand hat ein Handy oder ein Smartphone. Also es ist irgendwie echt nochmal eine andere Zeit, in die man wirklich auch zurückgeworfen wird in der Serie. Abgesehen davon, dass es tatsächlich um diesen fatalen Fehler geht der Ermittlungsbehörden tatsächlich, ne?
Ja, und es ist man guckt staunend, wie das alles irgendwie so passieren konnte und wie gewisse Dinge einfach nicht gesehen wurden. Und ich meine, dieser Anschlag ist ja auch bis heute, wenn man sich das überlegt, was da passiert ist, eigentlich unbegreiflich. Und das macht es eben auch, wie ich finde, so wertvoll, weil man eben nachvollziehen kann, was hat Al-Qaida gemacht, was haben die Sicherheitsbehörden gemacht und wie war dieser Anschlag am Ende dann möglich, den man sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, ein solches Szenario.
Und diese Tragik, dass diese Hauptfigur John O'Neill eben dafür kämpft, er weiß, hat die ganze Zeit den Eindruck, die Informationen sind bei der CIA und er will sie haben und er will damit arbeiten. Und du siehst, bei der CIA sind Informationen auf die Attentäter vorhanden und die sind denen eigentlich schon total nahe und das ist so super tragisch. Und John O'Neill muss dann unehrenhaft quasi gehen, wird Sicherheitschef des World Trade Centers, verrückt, stirbt dort bei dem Anschlag. Und das ist real so gewesen.
Ja, es ist so irre. Also das wäre doch was, was wirklich in jedem Writers Room sofort abgewählt werden würde als, ey, komm, das glaubt uns kein Mensch, das ist es so ist konstruiert. So gewesen. Es ist so gewesen. Also ist es the real life oder just fantasy? Es ist irgendwie beides in diesen ganzen Produktionen, die wir uns angeguckt haben. Wir haben noch ein paar honorable mentions sozusagen, also ein paar Sachen, die, auf die ihr jetzt wahrscheinlich da draußen gewartet habt, aber die wir aus bestimmten Gründen vielleicht auch nicht haben. Zum Beispiel Homeland ist ja eigentlich die Serie, die einem sofort einfällt als Geheimdienstserie. Riesenerfolg, mega, 8 Staffeln. Warum eigentlich ist die nicht auf eurer Shortlist?
Weil ich glaube, dass die einfach jeder kennt, der sich irgendwie damit beschäftigt okay. hat, weil viel drüber gesagt ist. Genau, Berlin Station könnte man noch nennen, da gilt Ähnliches, vielleicht nicht so bekannt wie Homeland, unbedingt sehenswert, aber war uns jetzt fast zu naheliegend, Michael, oder?
Und ja, ich muss sagen, ich habe sehr gerne Homeland geguckt, mehr die ersten Staffeln als die, ja, als die letzten. Ich finde, da hat es ein bisschen nachgelassen. Spannend ist ja, es gibt ja diese eine Staffel, die in Berlin spielt. Tatsächlich großartig, ja. Und im Übrigen ganz in der Nähe meines damaligen Wohnorts gedreht wurde. Das heißt, ich weiß noch, wie die damals gesessen haben und wir haben bei den Dreharbeiten über die Schulter geguckt und ich war natürlich ganz gespannt zu sehen, was draus geworden ist. Das ist ja auch eine Serie, eine Staffel, bei der es dann viel um den BND geht. Mhm. Und ich weiß, der BND war damals super happy. Wenn sie schon keine eigene Serie haben, dann doch zumindest diese eine Homeland-Staffel, wobei man allerdings sagen muss, dass die Realität dann wenig mit dem zu tun hat, was man da vom BND in dieser Staffel sieht. Also die fangen ständig Leute weg und die haben Kameras in ganz Berlin. Die können also diese Flucht vollkommen nachvollziehen in ihrem Lagezentrum.
Ist ausgedacht, wie wir in Berlin sagen. Ist ein bisschen ausgedacht, aber es ist die, wenn ich jetzt mal ein bisschen geeky werden darf, tatsächlich die einzige amerikanische, US-amerikanische Serie, die jemals eine ganze Staffel in Deutschland gedreht hat. Also darauf können wir uns jetzt hier echt was einbilden. Der BND hat es möglich gemacht, sozusagen.
So ist es.
Ja. Holger, es gibt noch eine Serie, die wollte ich zumindest noch mal kurz anreißen, Sleeper Cell, da geht es um Schläfer.
Sleeper sozusagen. Cell hatte ich noch so auf dem Zettel, genau, das ist auch schon ein bisschen älter, ein bisschen umstritten, weil sehr klischeehaft immer wieder vorgeworfen wurde der Serie, dass man mit den Muslimen da nicht so richtig fair umgegangen sei. Aus meiner Perspektive deswegen total interessant, weil du eine Reihe von Konvertiten siehst, die in den USA sich bereit machen für einen Anschlag in den Nullerjahren, und mein Eindruck ist, dass das, was diese Leute antreibt und wie diese Leute, gerade die Konvertiten, skizziert werden in der Serie, doch sehr nah an dem ist, was damals in Europa und in den USA passiert ist. Deswegen, die Musik ist auch so ganz gut, also mit ein bisschen Abstrichen in der B-Note, würde ich sagen, auch etwas, was lohnt.
Und ist tatsächlich ja auch merkwürdig, weil jetzt erst in der Beschäftigung mit dieser Serie ist mir aufgefallen, dass man das Wort Schläfer jetzt nicht mehr so oft hört wie früher. Woran liegt das eigentlich?
Er hat, glaube ich, eine Reihe von Gründen. Damals war man sehr überzeugt davon, dass dieses Schläfermodell, also Leute erstmal etablieren und dann ruhen lassen, bis man sie irgendwann braucht, dass das sehr, sehr verbreitet ist. Terrorismusbekämpfung ist sehr viel effektiver geworden. Der Druck auf die Leute ist viel höher geworden und vor allen Dingen diese zentrale Steuerung von Zellen, die ist aufgegeben worden von Al-Qaida, später vom IS, einfach deswegen, weil durch die Steuerung Kommunikation da ist, durch die Kommunikation werden die Leute identifizierbar und so eine Art, in einem anderen Phänomenbereich sagt man führerloser Widerstand, ist eher so das, was im Augenblick die Rolle spielt.
Also nach dieser etwas über halben Stunde, möchte ich jetzt mal sagen, sehe ich uns alle sehr gut versorgt mit dem, was unsere Geheimdienstexperten selbst gesehen haben, ohne aufgestellte Nackenhaare und Kopfschütteln. Ein Filmabend à la mit Michael Götschenberg ist da möglich oder ein ganzes Wochenende Binge-Watchen mit Holger Schmidts Empfehlungen. Viel Spaß dabei. Ich danke euch beiden, dass ihr eure Seheindrücke mit uns geteilt habt, wie man so schön sagt.
Und wir gehen jetzt wieder an die ernsthafte Arbeit.
Ja, jetzt wieder was Richtiges. Ne? War schön, euch zu sehen auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen für diese dritte Staffel und dann wieder in dunklen Studios mit euch zusammenzusitzen. In diesem Sinne, bis ganz bald in dieser dritten Staffel, an euch beide und an euch da draußen.